Schloss Schönbrunn, die Nationalbibliothek oder Hotels in ganz Österreich, ausgestattet von einer Tischlerei aus dem Jogelland. Barbara Wegerer führt ihren Familienbetrieb in fünfter Generation. Warum der Betrieb für weibliche Mitarbeiterinnen attraktiv ist, was es heißt, als Frau Chefin einer Männerdomäne zu sein und warum Holz der Stoff ist, aus dem die Träume gemacht sind. Das erzählt uns Barbara Wegerer im Gespräch mit mir, Lukas Meißl. Heute im Jogelland-Podcast Geh, schau, hör. Geh, schau, hör.
Menschen im Jogelland.
Herzlich willkommen in der Wegerer City. Die Tischlerei Wegerer in Rettenegg bzw. in Ratten ist so groß, dass es ein eigenes Ortsschild gibt. Und sozusagen die Frau Bürgermeister von Wegerer City sitzt ja, mir danke. Heute gegenüber. Barbara Wegerer, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du zu uns gekommen seid. Die nördlichste Gemeinde des Bezirks. Aber die schönste, sogar die.
Die schönste, mit einer eigenen Ortstafel für euren Betrieb, weil er so gewachsen ist.
Ja, haben wir dankenswerterweise vom Kaufmann im Ort irgendwann einmal vor langer Zeit schon gekriegt, weil er gesagt hat, das ist so riesig da, da brauchen wir Ortstafel.
1000 Quadratmeter Produktionsfläche hattet ihr bis vor kurzem, ihr habt es dazu gebaut.
Ja, genau. Wir haben die Produktionsfläche um 1000 Quadratmeter erweitert. Haben uns entschieden, unser Plattenflächenlager nach oben zu lagern, weil wir ja schon auf alle Seiten jetzt anstrengen. Wir haben auf zwei Seiten Boch, auf zwei Seiten Hang. Deswegen war die Entscheidung nach oben weg und haben im gleichen Zuge eine Photovoltaik mit aufgebaut mit 200 kW Peak. Ich freue mich jeden Tag, wenn die Sonne scheint, so wie heute. Und wenn ich dann sehe auf Nacht, wenn die Maschinen näher gehen und die Autos laden, ist wirklich was, wo ich mich dann jeden Tag drüber freue und denke mir, ist vielleicht nur ein kleiner Beitrag, aber verändert vielleicht was.
Ich glaube, in Rettenegg freut man sich umso mehr, wenn die Sonne scheint, weil da ist es ja nicht so begünstigt, sage ich einmal, von der Geografie oder der Topografie her.
Ja, eigentlich darf man da gar nicht sagen, weil wir kommen für die großen Unwetter fast immer aus. Muss man wirklich klopfen, das war nur 2020, haben wir eine kleinere Hangrutschung gehabt, aber da ist ja ein Ratten wirklich zur Sache gegangen. Und wettermäßig muss man eigentlich sagen, es ist nicht so, dass das täuscht vielleicht, weil wir sind ja ein bisschen wie ein Kessel und es bleibt nicht wirklich immer bei uns da hängen.
Barbara, ich habe dich einmoderiert mit der Bürgermeisterin von Wegerer City. Du leitest seit 2020 einen Tischlereibetrieb, einen Familienbetrieb, den es schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten eigentlich gibt.
Genau, seit 1904. Mein Ur-Urgroßvater hat die Beginne hier gemacht, eigentlich schon auf genau diesem Standort, wo wir jetzt sind. Die erste Werkstatt war noch bei uns im Wohnhaus auf 30 Quadratmeter, jetzt sind wir auf 2000 Quadratmeter. Der Betrieb ist dann immer stetig gewachsen. Jede Generation hat ein bisschen Innovationen gehabt. Die ersten Maschinen waren noch neben dem Haus, da ist der kleine Bach wirklich klein und da hat es ein Wasserrad gegeben und das hat die Maschinen antrieben. Und wenn man halt dann gehobelt hat oder geschnitten hat, hat man dann halt noch immer den Keilriemen umlegen müssen, damit die Schnittgeschwindigkeit passt hat. Und die nächsten Generationen haben dann Werkstatt gebaut, die, was man dann neben uns sehen, das ist Lager jetzt. Mein Vater hat diese Werkstatt gebaut. 1970 ist dann der erste elektrische Strom ins Haus gekommen. Das war die Innovation damals. Und das ist mir, glaube ich, in die Wiege gelegt worden, weil ich kann mich schon erinnern, wenn wir das Telefon gekriegt haben, wie ein Fax gekommen ist, ein Computer gekommen ist. Und das geht halt in diese Richtung weiter. Mhm. Jetzt reden wir inzwischen von Roboterarmen und solchen Sachen.
Das heißt, du bist in der Tischlerei mehr oder minder aufgewachsen?
Ja, also bei uns war es so, dass meine Cousins und Cousinen waren immer sehr viel bei uns im Haus. Die Omi hat auf uns alle geschaut, alle anderen haben in der Werkstatt gearbeitet. Ja, und am Abend ist mit uns Kindern halt in der Werkstatt ein Schwert gebaut geworden oder ein Schild oder irgendwas oder Pfeil und Bogen. Also wir sind wirklich groß geworden in der Firma.
Jetzt wird man auf der einen Seite in einer Firma groß und ich kenne es von sehr vielen Menschen, die dann sagen, nein, in der Firma will ich eigentlich nicht arbeiten, ich möchte aussehen. Ja,
ja, das haben wir auch gehabt, weil meine Schwester hat immer gesagt, ich will das nicht, ich will das für mich nicht machen. Und bei uns war das sehr schnell klar, ja, ich werde das weiterführen und sie will damit eigentlich möglichst wenig zu tun haben. Und ja, ganz ist es ihr nicht gelungen, weil sie macht uns die Buchhaltung.
Also hat es praktisch von zu Hause nie einen Druck gegeben, dass es jetzt jemand übernehmen muss?
Nein, absolut nicht. Das war nie ein Thema. Also ich habe mir, bei mir war Alternative, wäre Koch-Kellner gewesen. Ich habe mir das auch angeschaut damals und eigentlich ist der Entschluss dann sofort beim Tag der offenen Türen, die zwei Schulen sofort dort gefallen, nein, das wird in diese Richtung gehen.
Ich habe es vorher offen gelassen, ob wir jetzt in Rettenegg oder in Ratten sind. Ja. Das ist ja gar nicht so einfach.
Eigentlich sind wir Rettenegger, wenn man uns fragt. Aber wir gehören zur Gemeinde Ratten, weil wir halt diese zwei Bäche links und rechts von uns haben.
Und der Ortsteil heißt ja auch Wasserstadt.
Ja, das kommt daher, weil wir früher sehr viele Hammerwerke bei uns um und um gehabt haben. Und deswegen schreibt man es auch nicht wie die Stadt, sondern wie die Städte quasi von der Werkstätte. Und wir steigen da hinten am letzten Eck eigentlich schon wieder da drauf, wo ein Hammerwerk gestanden hat.
Ein Hammerwerk ist was genau?
Ja, die haben früher eigentlich Sensen und so Metallbearbeitung gemacht und man hat halt diesen Hammer zum Schlagen vom Metall gebraucht. Hauptsächlich waren es bei uns um und um Sensenhammerwerke.
Aber Barbara, mich würde zunächst interessieren, wie dein Werdegang war. Du warst zunächst in der Hauptschule in Ratten und hast dann die HTL für Innenraumgestaltung und Möbelbau in Mödling besucht. Warst genau. Also doch für einige Jahre nicht vor Ort. Wie war diese Zeit für dich?
Ja, am Anfang sehr anstrengend, weil ich habe irrsinnig Heimweh gehabt. Furchtbar. Und ich sage mal so, diese ersten Monate bis Weihnachten, da denke ich noch immer mit Grauen zurück, weil ich bin allein von da weggegangen, also ich habe keine zweite Mitschülerin gehabt oder so, die mitgegangen ist. Bin dann allein dorthin gekommen, in die große Stadt, dann waren fast alle Stadtkinder da. Da kommt man sich dann manchmal ein bisschen verloren vor in den Alter. Aber so ab Weihnachten ist es gegangen und ich muss sagen, das sind schon sehr intensive Bindungen noch immer, die ich mit den Leuten habe, mit denen ich die 5 Jahre dort draußen absolviert habe. Die Schüler waren von ganz Österreich und ich sage, der Kontakt ist noch immer zu den meisten da. Aber das Heimkommen war dann auch wieder anstrengend, weil dieses, wenn man dann einmal gewohnt ist, diese also Struktur, die Infrastruktur von der Stadt, dass man, ich brauche jetzt Milch, ich brauche jetzt Brot, ich kann jetzt einkaufen gehen, das war halt da dann ganz anders. Es hat noch diesen Dienstagnachmittag geschlossen gegeben damals und ja, am Abend auch bis 6 Uhr muss man einkauft haben. Aber dafür hat man in der Früh schon um 5:30 beim Spaß erkennen.
Ja, über die Infrastruktur und auch über die Herausforderungen für ein Unternehmen, wie in dem Fall die Tischlerei Wegerer, über das wollen wir auch im Laufe des Podcasts sprechen. Barbara, du hast es aber auch schon angesprochen, du in der Stadt, auch mit einem Dialekt, wie ist es dir damals gegangen?
Ja, es gibt also eine interessante Episode aus dem Englischunterricht und ich war in Englisch immer relativ gut. Und in der 4. oder 5. Klasse hat der Englischlehrer dann zu mir gesagt, bitte red mit mir Englisch, ich halte das nicht aus, du redest so einen argen Dialekt, ich verstehe es nicht. Ja, also den habe ich nie angekriegt, nie. Der ist mir immer blieben.
Du hast auch davon gesprochen, dass du extremes Heimweh zuerst gehabt hast, als du in Mödling warst. Aber du hast nicht nur starke Bindungen aufbauen können, sondern auch eine, wie soll ich sagen, sehr, sehr starke Bindung hat sich dann auch entwickelt, oder?
Ja, genau. Also es ist eigentlich über drei Ecken gegangen, aber ich habe dann beim Footgame bei uns in der Nähe einen Schulkollegen von mir getroffen und der hat halt einen Bekannten mitgehabt, den er mir dann vorgestellt hatte. Weil er hat gesagt, ja, der arbeitet bei ihm in der Firma und ist auch Tischler und hat Gaudi halber gesagt, und wehe, du wirbst mir an. Und es hat nur 5 Minuten gedauert, dann war die Sache klar und geritzt. Und ja, und seitdem sind wir ein Paar.
Und habt 3 Kinder gemeinsam?
Ja, genau. Wir haben gemeinsam Meisterprüfung dann schon gemacht, weil er wollte auch Meisterprüfung machen und ich auch. Und das war dann das Erste, was wir so gemeinsam gemacht haben, dass wir gesagt haben, ja, das machen wir jetzt und nehmen einen Angriff.
Und wenn jetzt die Frau sozusagen die Chefin ist, wie geht's deinem Mann damit?
Eigentlich haben wir uns das sehr gut aufgeteilt, muss ich sagen. Weil er war immer der Praktiker von uns zwei und ich der Theoretiker. Und das ist auch das ist immer so geblieben und das ist eine recht gute Aufteilung, muss ich sagen.
Du hast 3 Kinder, die älteste ist in der Gastro tätig. Mhm. Der mittlere will vielleicht Tischler lernen.
Ja.
Und die kleinere hat noch keine Ambitionen. Wer war was für die Organisation des Betriebs? Ja, wie schaut's da aus?
Die Kleine hat wirklich, also ich sag's jetzt gerade aus, ein irrsinniges Mundwerk und will unbedingt irgendwo in Richtung Schauspielerei oder Journalismus, irgendwas in der Richtung machen, aber hat halt ein sehr, sehr großes Organisationstalent.
Kommt ganz nach der Mama?
Sagen's immer alle, die kleine Mama.
Aber gibt's von deinen drei Kindern jetzt irgendjemanden, der wirklich schon in die Richtung geht und sagt, okay, den Betrieb
ja,
für fort?
Ja, der Mittlere hat sehr starke Ambitionen. Also unser Sohn, der sagt immer, nein, er wird Tischler. Wir halten, wollen sie noch immer ein bisschen offen halten, weil ich nicht will, dass er das Gefühl hat, wir haben ihn in die Richtung drängt.
Das Ganze ist ein Familienbetrieb, seit 1904 existiert hier bereits. Was waren denn die ersten Arbeiten, die ihr gemacht habt? Ich glaube, das hat auch mit der Rettenecker Kirche zu tun.
Ja, genau. Also die erste Arbeit, das ist jetzt ein kleiner Sidestep und ich weiß nicht, ob es wirklich so passiert ist, aber es wird halt immer so erzählt bei uns. Die Rettenecker Kirche hat neue Fenster braucht. Und der Deal war, wenn mein Urgroßvater war eigentlich Wagner und nicht Tischler, und die haben Rundbogenfenster. Und der Deal war, wenn er diese Fenster so bauen kann, wenn sie es vom Kirchturm runterwerfen und das Fenster hält, dann wird er bezahlt. Und wenn sie es nicht hält, wird er nicht bezahlt. Und wie man sieht, hat er sein Geld gekriegt, also es hat funktioniert. Weil sonst darf man halt vielleicht nicht da sitzen.
Wegweisend sozusagen vor über 120 Jahren. Und wir sitzen hier in eurem Besprechungsraum. Es ist ganz wunderbar ausgestattet. Vielleicht, Barbara, kannst du uns kurz erzählen, was da alles hier verbaut worden ist.
Ja, wir sitzen da auf einem Stehtisch. Das Tischgestell ist eigentlich eine uralte Abrichte, die auch noch, wie man sieht, zum Handbetreiben war. Und da nehmen sie auch noch für die Keilriemen, die Antriebe. Ja, und sonst sind wir eigentlich sehr modern. Wir haben einen Eichenstamm da, der mit Epoxidharz ausgefüllt worden ist. Den haben wir noch beim Einertragen um einen Meter kürzen müssen. Also der war richtig, richtig groß, der Baum. Und sonst haben wir uns sehr modern gehalten. Wir haben da hinten eine Akustikwand, wo dahinter meine Muster versteckt sind. Ja, und was man jetzt halt alles so braucht für eine Videokonferenz, TV-Gerät und so weiter.
Die Inneneinrichtung, wie hier das Besprechungszimmer, ist ja nur einer von vielen Punkten, einer von vielen Aspekten, die ihr mit eurer Tischlerei bespielt, sage ich einmal, und auch beliefert. Also ganz wichtig, die Bautischlerei, die Inneneinrichtung, die Gastronomie und auch der Ladenbau. Du hast mir erzählt, bis 2014 war es ja sehr ladenbaulastig, ja. Was bedeutet das? Und anders gefragt, ich glaube, jeder von uns, wenn er mal in einem bestimmten Geschäft war, hat sicher schon mit euren Arbeiten zu tun gehabt, oder?
Ja, genau, weil wir arbeiten sehr viel für den Rewe-Konzern. Ja, da sieht man unsere Waren immer wieder und geht wahrscheinlich jeden Tag vorbei und denkt sich gar nicht, dass das vielleicht vom Betrieb aus der näheren Umgebung kommt.
Also bei Feinkostabteilungen und,
zum Beispiel. Da hinten die Verbauten kommen meistens von uns. Und wie du zuerst schon richtig gesagt hast, wir waren bis 2014 sehr ladenbaulastig. Da war das Hauptgeschäft und da haben wir dann wirklich das Problem gehabt, dass der Ladenbau auslassen hat. Wir haben dann in der kurzen Zeit das nicht mehr kompensieren können und das hätte uns damals dann wirklich fast die Existenz gekostet. Und dann haben wir uns ein bisschen umorientiert und ein bisschen mehr ins Hotelgeschäft. Das ist wirklich gut gefruchtet, weil inzwischen haben wir in der Regel mehrere kleine Hotels im Jahr, aber auch so 2 bis 3 große mit in der Größenordnung bis 80 Zimmer. Die können wir noch gut handeln, gut anwickeln. Und das ist wirklich ein tolles Geschäft für uns geworden. Und da haben wir uns einen sehr guten Namen gemacht in den letzten paar Jahren.
Wie kommen da Hotels oder beispielsweise auch der Rewe-Konzern, wie kommt der auf eine Tischlerei in Rettenegg?
Ja, Rewe-Konzern ist schon sehr lange mit uns verbunden, weil der Karl Vlaschek hat seine erste Filiale schon mit uns gemacht.
Das war der Billa-Gründer.
Genau. Und seitdem sind wir immer in dem Geschäft geblieben. Wir haben nur ein Jahr gehabt, wo wir dann ausgesetzt haben, wo wir nicht gearbeitet haben für einen. Aber seitdem arbeiten wir. Also da gehören wir schon zu den Stammlieferanten. Und im Hotelgeschäft ist es ein bisschen anders. Das läuft meistens über Architektengeschäft. Da ist meistens Architekt im Spiel, der das ausschreibt. Und durch das, dass wir halt schon einige gemacht haben, haben wir uns dann halt auch schon wirklich einen Namen gemacht, dass wir dann auch wirklich gezielt mit angeschrieben werden, weil die halt unsere Produkte vielleicht in einem anderen Hotel schon gesehen haben.
Wenn es um Hotels geht und die Ausstattung von Hotels, ich stelle mir das ziemlich herausfordernd und oftmals auch mit sehr viel Zeitdruck verbunden vor, weil gewisse Hotels ja beispielsweise an einem bestimmten Datum geöffnet werden sollen, vielleicht schon die Zimmer vergeben haben. Merkt ihr das in der Produktion auch?
Ja, natürlich merkt man das in der Produktion auch, aber das ist was, was wir gewohnt sind. Dieses Objektgeschäft mit dem Termin ist was, was wir und unsere Mitarbeiter gewohnt sind. Und ich muss da wirklich sagen, unsere Mitarbeiter sind da super, weil die wissen, wenn dieser Eröffnungstermin steht, dann hängen sie wirklich alle ein, arbeiten alle mit und helfen alle mit, dass dieses Datum gehalten wird.
Welche Objekte in Hotels werden jetzt von eurer Tischlerei beliefert? Sind das Bars beispielsweise, sind das Zimmereinrichtungen?
Beides. Also die Zimmereinrichtungen mit dem Bad im Normalfall und dann gibt es die öffentlichen Bereiche, so wie die Wellnessbereiche, die Bar, die Rezeption. Also das wird meistens wird's getrennt ausgeschrieben, aber meistens auch an den gleichen Tischler vergeben.
Kann man vielleicht schon sagen, welche Hotels da in eurem Portfolio drinnen sind? Vielleicht machen die ein oder anderen von uns ja Urlaub in gewissen Hotels und wissen gar nicht, dass die ganze Ausstattung aus dem Jogelland kommt.
Ja, also nur um einige zu nennen, zum Beispiel Villa Vita in Bamhagen arbeitet man immer wieder schon seit Jahren. Dann Louis von Weiden in Weiden am See haben wir gemacht. Das Nils in Weiden am See, also das war wirklich ein sehr schönes Projekt, hat inzwischen einige Designpreise gewonnen. Molzbachhof in Kirchberg am Wechsel darf man auch wirklich fast jedes Jahr arbeiten, also wenn es umbauen, darf man arbeiten dort. Dann haben wir Hotel Faber in Salzburg voriges Jahr noch zu Jahresende gehabt. Nur um einige zu nennen, was mir jetzt wirklich schnell einfallen.
Großartiges Portfolio. Und wenn wir ein bisschen weggehen von der Ausstattung von Hotels, dann sind wir auch in der Bautischlerei, in der Renovierung. Wir haben vorher schon einen Rundgang gemacht durch die Tischlerei. Und Barbara, du hast erzählt, ihr renoviert alte Gebäude, vor allen Dingen, weil ihr schon so lange im Geschäft seid und noch alte Materialien und Know-how habt, oder?
Ja, genau. Und vor allem, wir verfügen auch über diese ganz alten Fräserprofile immer noch, die gerade im Denkmalschutz immer wieder gefragt sind. Deswegen können wir da immer wieder punkten und da haben wir auch wirklich schon sehr tolle Projekte gehabt. Wien, erster Bezirk, ist durchgängig immer, da sind wir fast immer Fenster sanieren. Schloss Schönbrunn haben wir auch sanieren dürfen seinerzeit. Und jetzt haben wir ein paar nette Projekte gerade in Verhandlung, eher im Süden vor der Steiermark.
Schloss Schönbrunn hast du erwähnt, die Österreichische Nationalbibliothek, den Augustinersaal habe ich auch gelesen. Mhm. Was ist denn so spannend daran, wenn man etwas saniert, beziehungsweise wo liegen die Herausforderungen? Weil das muss ja gewissermaßen auch den historischen Gegebenheiten Folge tragen.
Ja, genau. Die Herausforderung ist in erster Linie, dass man das wirklich detailgetreu nachbaut, so wie der Originalbestand ist. Das wird dann auch vom Denkmalschutz im Nachhinein wieder abgenommen, damit das wirklich den Vorgaben entspricht, wie es sein soll. Und die Herausforderung ist aber, dass da halt oft auch sehr viele schadhafte und beschädigte Teile sind, die dann austauscht werden müssen und neu gemacht werden müssen.
Wenn ihr so viel Arbeit habt, muss man aber auch sagen, dass ihr eine sehr tolle und auch sehr große Belegschaft habt, oder? Zwischen 35 und 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Genau. Wir haben einen sehr hohen Frauenanteil, auf das ich sehr stolz bin, weil wir ja nach wie vor eindeutig Männerberuf sind. Meine Damen, auf die kann ich mich immer verlassen, muss ich echt sagen, die sind alle toll. Ja, wir haben 2012 in Staatspreis als Frauen- und familienfreundlichster Betrieb gewonnen. Damals hatten wir noch einen Betriebskindergarten, den haben wir leider mangels uns sind die Kinder ausgegangen leider in der Firma, den haben wir leider schließen müssen inzwischen, aber mit der Punkt war, dass wir so flexible Arbeitszeiten haben, weil von unseren 14 Damen arbeiten nur zwei gleich, alle anderen haben jeweils verschieden angepasste Arbeitszeiten, wie es halt die Betreuungspflichten und die Pflegepflichten oder die sonstigen Verpflichtungen des Home zulassen.
Ist es einfacher, das jetzt da zu bewerkstelligen und auch zu bewilligen, wenn man selber eine Frau ist und in einer Führungsposition von einem eigentlich männlich dominierten Betrieb?
Bin ich mir gar nicht sicher. Manchmal glaube ich, dass ich vielleicht kritischer bin, würde ich so sagen, wie mancher Mann.
Inwieweit kritischer?
Ja, ich hinterfrage vielleicht eher, ob das wirklich so sein kann oder ob es wirklich so ist, wie ich es dann beschrieben kriege immer mal. Und sonst muss ich sagen, als Frau im typischen Männerberuf, man muss halt viel öfter beweisen, dass man sich auch auskennt oder mindestens gleich gut auskennt. Ich sehe das vor allem wirklich immer wieder, wenn man neue Mitarbeiter, vor allem Männer, kriegen, die dann immer so in die ersten 14 Tage ein bisschen antesten wollen, wie gut kennt sie sich jetzt aus oder inwieweit könnte sie das Problem lösen.
Was macht denn eigentlich einen guten Chef oder eine gute Chefin aus?
Ich glaube, man muss ein Verständnis für seine Mitarbeiter haben, für alle Probleme. Und man glaubt gar nicht, was einem da so einen ganzen Tag immer unterkommt. Weil, wenn ich die letzte Woche Revue passieren lasse, wie viele verschiedene Probleme da vor die Mitarbeiter gekommen sind. Ich glaube, das Verständnis und dass man da lösungsorientiert mit den Mitarbeitern arbeitet, das macht, glaube ich, sehr viel aus.
Wenn du jetzt da drei Punkte nennen würdest, praktisch Lehrbuch. Das sind die wichtigsten Kriterien, die ein guter Chef oder eine gute Chefin mitbringen müsste. Was wäre das? Punkt 1 hast du schon mal erwähnt, man muss ein Verständnis für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben.
Zeitmanagement ist bei uns immer ein Thema, weil wir ja im Projektgeschäft und immer mit diesem Termingeschäft arbeiten. Und der dritte Punkt wäre eine Kundenorientiertheit. Natürlich. Und das haben wir ganz extrem. Und ich glaube, das ist auch was unsere Region so auszeichnet. Dieses lösungsorientierte Arbeiten. Also nicht nur auf den Kunden bezogen, sondern allgemein. Wir sind die Letzten im Kram herum. Wir bleiben meistens über. Wir müssen immer schauen, dass es irgendwie lösungsorientiert die Probleme gelöst werden. Und ich glaube, das macht die Leute bei uns herum aus.
Würdest du dich als gute Chefin bezeichnen?
Ich hoffe, dass ich das bin. Ich traue mir jetzt nicht anzumaßen, dass ich es bin.
Barbara Wegerer, wir haben schon sehr, sehr viel gesprochen über euren Tischlereibetrieb, auch über die Werkstatt. Ich hätte gesagt, wir schauen uns das jetzt an und wundert euch nicht, es wird jetzt ein bisschen lauter.
Ja.
Barbara, das Erste, wenn man in die Tischlerei hereingeht, was auffällt, ist der unglaublich tolle Geruch. Riechst du denn noch oder bist du schon immun dagegen?
Nein, ich glaube, ich bin schon ein bisschen geruchsblind. Aber bei manchen Hölzern, wenn wir schneien, rieche ich schon vorn bei der Bürotür, wenn ich rausgehe.
Das heißt, du könntest praktisch jedes Holz dem Geruch zuordnen?
Jedes vielleicht nicht, aber ich könnte mal eine grobe Unterordnung machen. Es gibt ein paar, die stinken sehr. Das sind gerade so diese Exoten, die kennt man auch sofort. Da weiß man, das sind Palisander, Makassa, was weiß ich was. Aber wenn wir einen Zirm schneiden, den kennt man eindeutig.
Wenn man da jetzt durch eure 2000 Quadratmeter Produktionsfläche geht, was passiert da? Was wird gerade alles hergestellt und produziert?
Wenn wir von vorn beginnen, ganz vorn haben wir eine Küche schneiden. Dann dahinter steht ein Schlafzimmer, dann haben wir Massivholzmöbelstein. Auf der anderen Seite von der Endfertigung haben wir auch Massivholzmöbelstein. Dann haben wir im hinteren Bereich für den Ladenbau so Verkaufskistenstein. Fenster haben wir da, Altbausanierung haben wir dazwischen gehabt, jetzt im Vorbeigehen. Ja, da hinten, wo wir jetzt stehen, haben wir gerade ein Schlafzimmer, da wird gerade Furnier gesetzt.
Unglaubliche Vielfalt und es gibt einen Raum, da gehen wir jetzt rein, da gibt es ganz edle Produkte, die wo eingebaut werden, Barbara?
Genau, da liegen meine Schätze, wir sind jetzt im Furnierlager. Das sind eigentlich alles besondere Hölzer, was wir da herinnen haben. Wir haben zum Beispiel, wir stehen da neben der Eiche, da haben wir wahrscheinlich 10 verschiedene Sorten da, von Altholz über gerissen und ganz schlicht, also was so der Standard ist, bis hin zu, da oben haben wir Maserfurniere, das wären aus Knollen, also aus diesen Maserknollen, den man manchmal, wenn man durch den Wald geht, vielleicht sieht, diese Wucherungen, die der Baum hat, das sind so wie Krebsgeschwüre vom Baum, die liegen da über uns, die werden, wenn sie aufgeschnitten sind, sind die wunderschön und haben so wie kleine Augen drin. Dann haben wir ganz normale Sachen liegen da, wie eine Buche, ein Ahorn, eine Birke, eine Lärche und auch noch einige ganz ausgefallene Sachen wie einen weißen Makasser oder Ebenholz, Mahagoni, Palisander und wie die ganzen Exoten so heißen.
Und die werden dann verbaut in Luxusjachten beispielsweise?
Genau, diese weiße Makasser ist so was Typisches, was vielleicht nicht schön ist, aber sehr teuer ist. Mahagoni ist auch so was sehr Exquisites, die Palisanderarten. Also alles, was Exoten sind, ist sehr. und kommen jetzt wieder ein bisschen. Wir haben jetzt ein paar Jahre gehabt, wo wir gar keine Exoten gearbeitet haben, aber jetzt in den letzten 2 Jahren sind sie wieder ein bisschen mehr geworden.
Was macht denn die Faszination Holz aus? Warum ist Holz der beste Stoff?
Ja, erstens einmal, ich kann auch wahnsinnig viel bauen damit, also nicht nur dieses Standard-Kastel, sage ich mal. Wir machen sehr viel runde und gebogene Sachen. Das ist gerade im Hotelbereich bei den Bänken, die werden die Tendenz immer weiter zu gebogenen Sachen, weil es einfach gemütlicher sitzen ist. Wir haben aber im letzten Jahr auch Privatkunden gehabt, wo wir dann runde Nachkastel gebaut haben und so. Und das sind Sachen, die lassen sich mit Holz recht gut machen. Und das Zweite ist, es ist jeder Stamm anders. So wie es bei den Menschen ist, ist es auch beim Holz, es ist jeder Stamm anders.
Aber jeder hat einen Stamm.
Ja, genau.
Ja, Barbara, vielen Dank, dass du uns einmal ein bisschen durch die Werkstatt geführt hast. Man merkt doch, dass hier gearbeitet wird, wo gehobelt wird, fallen Späne, hast du
ja
auf
genau.
gut Deutsch gesagt, gell? Und ich glaube, es ist wieder ruhiger für unser Gespräch, wenn wir wieder in den Besprechungsraum zurückgehen.
Gerne.
Spannende Einblicke also in die Tischlerei Wegerer von der Chefin Barbara Wegerer. In 5. Generation leitet sie dieses Unternehmen. Seit 2020 ist sie Geschäftsführerin. 35 bis 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen hier tagtäglich ein und aus. Barbara, wir haben schon über den Familienbetrieb gesprochen. Er existiert seit 1904. Deine 3 Kinder haben vielleicht manchmal auch Ambitionen, hier weiterzumachen. Wie wichtig ist es denn, dass die ganze Familie anpackt? Oder anders gefragt, wird der Betrieb so laufen, wie er jetzt läuft, wenn nicht alle dahinter stehen würden?
Klare Antwort, nein. Also im Familienbetrieb ist es immer wichtig, dass alle mitziehen. Das fängt, nur um einen kurzen Tagesablauf zu beschreiben, das fängt in der Früh schon an. Meine Mama macht in der Früh oder die Mutter macht in der Früh meine Monteure mit, weil ich zu den Kindern gehe, schaue, dass die in die Schule kommen pünktlich. Es ist Nachmittag das Gleiche, die Kinder müssen auch immer mitlaufen, unsere irgendwie, also muss die auch wer mitbetreuen. Die Mutter macht noch die gesamte Buchhaltung und Lohnverrechnung bei uns mit. Das würde gar nicht gehen, wenn ich das noch mit übernehmen müsste. Mein Mann macht hauptsächlich Projektgeschäft, also betreut die Projekte. Und ich bin so das Mädchen für alles bei uns. Also vom Personal angefangen über was Werbesachen sind, was Bilanz, Buchhaltung, die Geschichten sind. Und trotzdem auch noch immer ist Projektgeschäft, was mir eigentlich das Liebste ist, weil da sehe ich auf Nacht, was ich da habe.
Das heißt, man muss sich mit der Familie gut stellen.
Ja, genau.
Sprechen wir noch ein bisschen über den Standort hier, über das Jogelland. Es ist ja durchaus etwas Außergewöhnliches, dass eine Tischlerei, dass ein Betrieb mit einem derartigen Renommee auch österreichweit hier, wie du selber gesagt hast, im letzten Graben steht.
Ja, genau.
Das bringt natürlich einige Vorteile mit sich, aber ich kann mir vorstellen, dass es für Betriebe auch nicht immer ganz so einfach ist. Was sind Herausforderungen?
Ja, Infrastruktur ist bei uns wenn ich da vergleiche, zum Beispiel Standort Gleisdorf neben der Autobahn, das war halt der Traum für uns, eine Autobahn in unmittelbarer Nähe. Aber uns sind die Mitarbeiter, was da sind, so wichtig. Deswegen haben wir, auch wenn wir da dazu gebaut haben, sehr gezielt entschieden, wir wollen da bleiben, weil haben wir natürlich durchgesprochen damals, ob wir nicht einen anderen Standort wollen. Und dann haben wir gesagt, nein, wir sind unseren Mitarbeitern so verbunden, wir wollen auf diesem Standort bleiben. Aber was halt schon immer Thema ist, zum Beispiel öffentliche Verkehrsanbindung. Bei uns könnte der Lehrling nicht mit dem Bus zur Arbeit kommen. Oder ich sage mal, kommen, lassen sie noch organisatorisch abwickeln. Aber heim kommt man nicht mehr, weil der letzte Bus fährt um 10 Uhr aus bei uns aus dem Grom. Also
am Vormittag.
Vormittag, genau. ja, nein, das wäre nicht machbar mit dem Lehrling, wenn er nur öffentlich herkommen könnte. Und das zweite Thema, was bei uns wirklich ein großes Thema ist, ist Internetverbindung. Weil die Internetverbindung ist sehr schwach. Wenn wir eine Videokonferenz haben, schauen wir wirklich schon gezielt, dass wir bis spätestens 18 Uhr fertig sind. Weil sobald dann alle daheim sind und alles im Internet hängt, dann geht bei uns keine Videokonferenz mehr.
Hat es da aufgrund dieser Punkte schon mal die Überlegung gegeben, auch wirklich wegzugehen?
Ja, die Internetverbindung wird, muss ich echt sagen, immer mehr Thema, weil wir heuer auch EDV-mäßig einiges umgestellt haben und ich das wirklich jeden Tag schon sehe, es geht das Internet so langsam, es müssen alle warten, dass was weitergeht. Das ist wirklich sehr mühsam.
Kann man da irgendwas dagegen tun? Kann man da Initiativen setzen, naja, auch politisch?
Man kann bei der Gemeinde lästig sein, beständig. Es gibt eine Initiative, das ist die G31, der Grob Vergleisdorf, Weckaufer. Wir haben Vergleisdorf weg schon mitzahlen dürfen, die Gemeinde. Aber wir sind jetzt die Letzten herum. Und ich habe erst jetzt vor kurzem gehört, also 2 Jahre stehen jetzt im Raum, bis sie vielleicht bis nach Rettenegg zum Ortskern kommen.
Aber ich glaube, das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt auch für die Ortsentwicklung in Zukunft, dass man einfach
total
Infrastruktur braucht.
Genau.
Infrastruktur, was den Verkehr betrifft und auch technische Infrastruktur. Ne?
Vor allem, es hat sich ja während Corona gezeigt, dass die Homeoffice-Sache wirklich gut läuft. Und das ist auch was, wo die Leute wirklich bei uns, wir haben viele, die nach Wien auspendeln, die dann halt 1, 2, 3 Tage im Homeoffice bei uns da sitzen. Und das macht in Wohnort sicher wieder attraktiver, wenn die eine Internetverbindung haben, dass sie von da gut arbeiten können.
Stichwort Wien. Nach Wien habt ihr ungefähr 1 Stunde, nach Graz ein bisschen länger. Wohin orientiert ihr euch eigentlich jetzt, was große Städte betrifft?
Ja, wir orientieren uns eigentlich eher danach, was der Nutzen ist oder was wir brauchen aus der Stadt, in welche Richtung, dass wir fahren. Weil wir haben eine halbe Stunde auf Mützzuschlag, ungefähr 3/4 Stunde nach Hartberg, 3/4 Stunde nach Weiz. Graz ist eine gute Stunde und Wien, Stadtgrenze, ist 1 Stunde. Also orientieren wir uns eher danach, was wir halt gerade brauchen. Weil Wien, muss man schon sagen, hat man immer einen Berg. Und nach Graz oder Weiz haben wir halt keinen Berg zum Fahren.
Also durchaus sehr viele Herausforderungen für Betriebe hier im Jogelland. Aber sprechen wir jetzt natürlich auch über die schönen und positiven Seiten. Warum ist es so klasse hier im Jogelland, in Rathen, in Rettenegg einen Betrieb zu haben?
Naja, eigentlich brauche ich nur aus dem Fenster schauen. Ich sitze mitten im Grünen im Büro, habe einen wirklich schönen Bach neben mir vorbeirinnen. Das ist ein Traum. Und wenn ich auf Nacht aus der Bürotür aussiege und sage, ich gehe jetzt mit dem Hund, gehe da 10 Meter auf und bin mitten im Wald, idyllisch wie aus dem Bilderbuch, dass man wirklich, dass es kitschiger nicht sein könnte. Und andere müssen halt wirklich weit fahren, damit sie das haben, was wir halt vor der Haustür haben.
Wenn du jetzt Geschäftskontakte hast, beispielsweise mit dem Schloss Schönbrunn oder mit anderen Hotels in ganz Österreich, kennen die das Jogelland? Kennen die Rathen und Rettenegg?
Ja, witzigerweise oft denke ich mir, Rettenegg können sicher nichts sagen, aber meistens wissen die Leute, wo Rettenegg ist. Und das liegt sicher auch darum, dass man ja sehr bekannten Gastronomen bei uns haben, der uns schon auch einen Namen gemacht hat im Jogelland, in Erich Dösch.
Den wir auch noch in unserem Podcast vorstellen werden. Barbara, du hast schon sehr viel erwähnt, auch hinsichtlich des Familienbetriebs, hinsichtlich des Standortes. Ich kann mir jetzt zusammenfassend vorstellen, du bist Tag und Nacht am Arbeiten.
Na, ganz nicht, aber unsere Hauptsaison ist vor Weihnachten und da muss ich jetzt ehrlich sagen, da sehen mich meine Kinder sehr wenig, weil da arbeitet man dann wirklich in der Regel 6 Tage die Woche von 5 Uhr morgens bis meistens so zwischen 7 und 10 am Abend, je nachdem wie die Lage gerade ist in der Firma. Aber sonst versuche ich, so wie es jetzt ist, im Frühling ist meistens ein bisschen ruhiger, da versuche ich das dann auszugleichen.
Wie kannst du abschalten?
Am besten am Radl. Und das ist was bei uns nämlich auch super geht, weil ich habe zwar überall bergauf, ich habe wirklich in der Vorbereitung vom Podcast habe ich mir schon überlegt, so streckenmäßig, ich nehme eigentlich immer einen Berg, weil ich halt eine flache Strecke Richtung Birkfeld habe, aber ich bevorzuge fast immer Pfaffensattel, Feistrittsattel, Stuleck, Bretul, Wechsel, nehme ich alles eher, weil da brauche ich gar nicht so weit aufgetreten und man hat sofort eine super Aussicht.
Man kann es auch anders interpretieren, eine Frau, die immer die Herausforderung sucht, oder?
Ja, kann man so auch interpretieren.
Am Abschluss unseres Podcasts würde ich dir gerne noch eine Frage stellen. Was ist denn dein Kraftort im Jogelland?
Ich habe gar keinen bestimmten, weil das ist, wie wir vorher schon gesagt haben, wenn ich mich aufs Radl setze und irgendwo auffahre, und da entscheide ich dann halt nach Tagesverfassung, wie weit dass ich auffahre. Es ist überall schön. Und ich sage, wenn ich nur da 10 Minuten hinter dem Haus da rausgehe und da rein, das ist kitschig hoch 10.
Barbara Wegerer, die Geschäftsführerin der gleichnamigen Tischlerei in Rettenegg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei Geschau Hör bei unserem Jogelland-Podcast zu Gast warst. Und ich hätte gesagt, ganz zum Schluss, um dir alles Gute zu wünschen, klopfen wir gemeinsam noch auf Holz.
Ich sage auch danke, dass ihr da wart. Es hat mich wirklich gefreut, dass du uns besucht habt. Und alle, die das hören und uns auch gerne mal besuchen möchten, sind natürlich herzlich eingeladen, dass sie zu uns herkommen.
Geh, schau, hör.
Ein Projekt der Liederregion Kraftspendedörfer Jogelland.
Unterstützt vom Bund, dem Land und der Europäischen Union.
Und wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere uns und bewerte uns.
Folge uns auf Instagram und Facebook und entdecke mehr auf www.jogelland.at.